Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. So, als Lesung hören wir heute auf Hesekiel 36, die Verse 23 bis 27. Hesekiel 36, die Verse 23 bis 27. Darum will ich meinen großen Namen wieder heilig machen, der vor den Heidenvölkern entheiligt worden ist, den ihr unter ihnen entheiligt habt. Und die Heidenvölker sollen erkennen, dass ich der Herr bin, spricht Gott. Der Herr, wenn ich mich vor ihren Augen an euch heilig erweisen werde. Denn ich will euch aus den Heidenvölkern herausholen und aus allen Ländern sammeln und euch wieder in euer Land bringen. Und ich will reines Wasser über euch sprengen, und ihr werdet rein sein von aller eurer Unreinheit, und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Wir erheben uns zum Gebet. Danke, Vater, dass wir diesen Gottesdienst in deinem Namen beginnen dürfen, an diesem gesegneten Pfingstsonntag, ja, der uns ja nur noch mehr daran erinnert, was du für uns getan hast, dass du die, die dich persönlich als ihren Herrn und Retter angenommen haben, die Buße getan haben, mit deinem Heiligen Geist erfüllst, der Geist, der uns stärkt, tröstet und führt. Ja, wie wir eben gerade gelesen haben, danke Vater, dass du uns ja durch deinen Sohn rein gemacht hast, wir dadurch Zutritt zu dir haben und der Weg zu dir freigemacht worden ist. Auch willst du uns von ja unseren Götzen freimachen, von denen jeder irgendwas hat. Zeige uns auf, ja, wo wir hier Buße machen sollen und wo unser Herz dranhängt, damit wir zu dir kommen und du uns davon ebenso frei machst. Ja, dein Blut ist so kraftvoll, dass es uns von allem Schlechten freimachen kann, von Sünden, von Götzen und von Religiosität. Ja, für unsere Alten, Schwachen, für unsere Kranken, aber auch die, die aktuell unter extremen Kämpfen, Anfechtungen leiden, aber auch für unsere verfolgten Geschwister wollen wir gemeinsam im Geist beten, ja, dass du sie durch deinen Geist stärkst, tröstest, ihnen Standhaftigkeit schenkst und sie auch bewahrst. Auch lege ich dir noch die Predigt von unserem Bruder Willi Baumgärtner hin, ja, dass du ihn durch die Predigt durchträgst, ihm Kraft schenkst und dass du auch unsere Herzen für dein Wort jetzt öffnest, dass wir, so wie wir nicht wie wir reinkommen sind, auch wieder rausgehen, dass du an unserem Herzen arbeitest und uns auch veränderst. Dir sei alle Ehre, Lob und Dank. Amen.
Liebe Geschwister in Jesus Christus, liebe Freunde, alle, die Sie hier sind und alle, die Sie elektrisch bzw. elektronisch heute Morgen zugeschaltet sind, ich grüße Sie ganz herzlich. Wir hatten eine wunderschöne Fahrt heute Morgen bei Sonnenschein und bei leeren Straßen. Gestatten Sie mir noch ein persönliches Wort vorab. Ich möchte mich bei all denen noch persönlich bedanken, die in der Vergangenheit, also in den vergangenen Wochen für mich gebetet haben und für die Operation mit der Knieprothese am rechten Bein. Sie ist also gelungen und sie ist sehr gut geworden, obwohl es eine nicht einfache Operation war. Es war viel wegzuschleifen und wegzumeißeln von dem, was praktisch verknöchert war und alles da das Knie behindert hat. Jetzt ist Danken dran, nach dem Krankenhausaufenthalt und nach der Reha ist das Danken dran für das, was Gott Gutes getan hat. Nicht umsonst mahnt Peter vom Psalm 103, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das vergessen wir oft so schnell. Und eins verspreche ich Ihnen auch, heute fällt das Gebiss nicht raus. Ja, das kann ich Ihnen ganz mit Sicherheit heute versprechen. Wir haben ein Thema, Geschwister, ein Thema, was zu Pfingsten passt heute, das Gesetz des Fleisches und des Geistes. Gesetz des Fleisches und des Geistes. Wir haben schon etwas gehört davon in Hesekiel 36. Wir haben gehört, was Israel sichtbar erleben darf, dass es gesammelt wird, dass es herausgerufen wird und so weiter. Das erleben wir in Christus Jesus als Gemeinde Christi geistlich. Ich lese zu unserem Thema heute ein Wort aus dem Römerbrief im 8. Kapitel. Die Mitte des Römerbriefs, und in der Mitte des Römerbriefs kommt der Apostel Paulus auch zur Mitte. Ich lese in Römer 8 nach der alten Luther-Übersetzung die Verse 1 bis 11. So ist nun nichts Verdammliches an denen, die in Christo Jesus sind, die nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Denn das Gesetz des Geistes, der da lebendig macht in Christo Jesu, hat mich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Und was dem Gesetz unmöglich war, weil es ja durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott und sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündlichen Fleisches und der Sünde halben und verdammte die Sünde im Fleisch, auf dass die Gerechtigkeit, die vom Gesetz erfordert wird, in uns erfüllt würde, die wir nun nicht nach dem Fleische wandeln, sondern nach dem Geist. Denn die da fleischlich sind, die sind fleischlich gesinnt. Die aber geistlich sind, die sind geistlich gesinnt. Aber fleischlich gesinnt sein ist der Tod. Und geistlich gesinnt sein ist Leben und Friede. Denn fleischlich gesinnt sein ist eine Feindschaft wider Gott, weil ja auch das Fleisch dem Gesetz Gottes nicht untertan ist, denn es vermag's auch nicht. Die aber fleischlich sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, weil ja Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot, um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben, um der Gerechtigkeit willen. Wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, um des Willen, dass sein Geist in euch wohnt. Kehr, o Jesu, bei uns ein. Komm in unsere Mitte. Wollest unser Lehrer sein, hör der Demut bitte, deines Wortes stille Kraft. Sieh die neue Menschenschaft, bilde Herz und Sitte. Amen. Ihr lieben Geschwister im Herrn, vielleicht kennen Sie auch diesen Abschnitt aus einem bekannten Gedicht. Gefährlich ist's, den Leut zu wecken, gefährlicher des Tigers Zahn, doch der Schreckliche, der Schrecken ist der? Der Mensch in seinem Wahn. Das sagt ein weltlicher Dichter, Friedrich Schiller, im Lied von der Glocke, wo er das Leben des Menschen mit einem Glockenguss vergleicht. Schiller wusste, er war ja im frommen Württemberg des 18. Jahrhunderts groß geworden, er wusste um die Sünde, er wusste aber auch um die Gnade, er wusste um das Gesetz der Sünde und des Todes. Und er kannte seine Bibel, auch wenn er ein Schüler vom Immanuel Kant war und da manches vertreten hat, was nicht biblisch war. Kant hat zum Beispiel ein Lob des Sündenfalles geschrieben, wo er sich darüber lobend äußert, dass der Mensch endlich mal beim Sündenfall aus seiner Unmündigkeit herausgetreten wäre und praktisch da in die Gemeinschaft der Menschen und der Vernunft getreten, ja. Aber Schiller beobachtete trotz alledem als weltlicher Dichter, dass diese Welt, wie sie ist, eben nicht in Ordnung ist. Das Gesetz der Sünde und des Todes, das haben auch andere weltliche Schriftsteller beobachtet. Ich erinnere an einen, den haben wir in der Schule gelesen, das Stück kennen Sie alle, Friedrich Dürrenmatt, Besuch der alten Dame. Und da haben sie eine alte Dame, die also in der Jugend, nachdem ihr Gewalt angetan wurde und sie missbraucht wurde, hat sie ihr Heimatort verlassen, kam dann in Südamerika zu Geld und kam als alte Dame zurück und hat ihrer Heimatgemeinde ihr Vermögen vermachen wollen, allerdings unter einer Bedingung, dass man den, der ihr damals Gewalt angetan hat, umbringt. Das war die Bedingung. Jetzt war das aber ein geachteter Bürger und ein Stadtrat und ein Geschäftsmann. Und man merkt aber dann im Laufe der Zeit, wie der Zug des Geldes und des Vermögens die Leute umstimmt und wie sie am Ende tatsächlich bereit waren, diesen Mann zu ermorden. Biedere Bürger, ja, ganz normale Menschen. Gesetz der Sünde und des Todes. Jedes Gesetz trägt seine Frucht. Auch das Gesetz der Sünde und des Todes. Andere Schriftsteller in der Weltliteratur zeigen es auch. Es gibt einen Film aus Amerika von vor ein paar Jahren, der heißt Die Welle. Da können Sie das auch sehen, wie schnell Menschen sich von Propaganda beeinflussen lassen. Und wer von uns mit wachen Augen durch die Welt geht, der bemerkt es auch auf Schritt und Tritt. Wissen Sie, wir haben es ja schon so daran uns gewohnt, dass Menschen sterben müssen, oft an furchtbaren Krankheiten oder Seuchen. Wir haben uns daran gewöhnt, dass sie Böses einander antun, Intrigen erfinden, sich umbringen. Dass Krieg und Streit auf dieser Welt ist, Betrug und Egoismus und alles, was mit dem zusammenhängt. Das Gesetz der Sünde und des Todes ist mittlerweile für die meisten Menschen die Normalität geworden. Und sie kennen nichts anderes, auch wenn sie darunter leiden. Aber Gottes Wort sagt gerade hier im Römerbrief, es sollte eigentlich nicht die Normalität sein. Gott wollte es anders. Er wollte den Menschen schaffen zum ewigen Leben, zur Gemeinschaft mit ihm und auch zum Frieden mit seinen Mitmenschen. Es war alles sehr gut, heißt es nach der Schöpfung. Sehr gut. Das, was unser Wort das Gesetz der Sünde und des Todes nennt, kam erst nach dem Ungehorsam im Garten Eden. Und heute gehört es zu dieser Welt dazu, wie die Naturgesetze, wie das Gesetz der Schwerkraft. Wenn ich dieses Glas jetzt hochheben würde, würde es fallen lassen, dann würde es nicht nach oben fliegen oder zur Seite, sondern eben immer nach unten. Ja, ja, und wir empfinden es als normal, zu streiten, sterben zu müssen und so weiter. Aber es ist es nicht. Wir kommen zur Welt als Menschen, die unter diesem Gesetz stehen und fleischlich gesinnt sind. Wir schauen nicht auf die unsichtbaren Dinge normalerweise, sondern auf Aussehen. Wir schauen auf den Verdienst, auf die Karriere, auf Geld, und gut und sind auf Menschen ausgerichtet und für diese Dinge empfänglich. Das ist Fleisch. Und wenn die Bibel von Fleisch redet und von fleischlich, dann meint sie nicht das, was wir beim Metzger kaufen können oder das, was hier auf unseren Knochen drauf ist. Ich habe das immer den Zweitklässlern erklären müssen, wenig. Da gibt es ja das Weihnachtslied, mit den Hirten will ich gehen, meinen Heiland zu besehen. Und da kommt ja der Vers vor, mit Maria will ich sinnen, ganz verschwiegen und tief drinnen über dem Geheimnis Saatgott im Fleisch geoffenbart. Und da habe ich immer angefangen zu lachen, habe an die Rippchen gedacht und an die Bratwürste und so weiter. Und da musste man das immer erklären, dass Fleisch hier was ganz anderes bedeutet. Verstehen Sie, Fleisch, um es einmal biblisch zu sagen, das ist der seelische Mensch. Luther übersetzt im 1. Korintherbrief, der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes. Da steht im Urtext eigentlich der psychische Mensch, der Seelenmensch, Psyche heißt Seele im Griechischen. Der Seelenmensch vernimmt nichts vom Geist Gottes. Warum? Weil der seelische Mensch ist der Normalbürger, so wie er geboren wird. Und der hat eben nicht den Geist Gottes, sondern dessen Leben wird bestimmt von der Seele. Dessen Leben wird bestimmt zum Beispiel von der Vernunft. Eine Funktion der Seele ist unser Verstand, unsere Vernunft. Ja? Es wird bestimmt vom Gefühl her, wo ich Lust habe und wo ich keine Lust habe, wozu. Ja? Das ist die Seele. Ja? Und der Mensch, der Körper ist natürlich immer nur ein Gefäß, das reagiert. Ja? Das, wenn es von der Seele bestimmt wird, das tut, was die Seele ihm vorsagt. Ja? Ich brauche einen Körper, um mich mit ihnen zu verständigen, um sie zu hören, um sie zu sehen. Also das kann ich aber so oder so fühlen. Der Körper ist etwas eigentlich was Indifferentes. Ja? Das ist, und die Seele hat dann diese Wirkung, dass das Gesetz des Fleisches, der Mensch, will sich selbst behaupten. Er will der Schönste, der Beste und der Größte sein. Davon lebt im Sport auch jeder Wettkampf. Ja? Nach meinem Willen sollen sich alle richten. Ich will immer Recht haben, ich liege prinzipiell richtig und die anderen falsch. Und das verursacht dann auch die meisten Konflikte in einer Ehe oder einem Betrieb, wenn immer nur einer Recht haben will. Das ist Fleisch. Ich will aber, ich tue das, wozu ich Lust habe. Fleischlich leben heißt trieborientiert leben, statt auf Christus orientiert zu sein. Fleisch ist die Gesinnung, die Geisteshaltung, die der Mensch ohne Glauben einnimmt. So belehrt uns hier Gottes Wort. 7 Kapitel lang zeigt der Apostel Paulus im Römerbrief das Gesetz der Sünde und des Todes im Fleisch des Menschen auf. Und wie sie oft dann an ihrem eigenen Gewissen scheitern, weil sie Gott nicht gedient haben und sie ihre Götter nach ihren Vorstellungen zusammengebaut haben. Biblisch gesehen ist Fleisch dieses Miteinander von Seele und Körper ohne den Geist Gottes. Und das ist das Normale auf dieser Welt. Fleisch, bestimmt vom Intellekt, von der Lust, vom Willen, durch die Sünde verdunkelt. Das Fleisch ist zum Tod verurteilt, deshalb steht es auch unter dem Gesetz Gottes von Natur aus. Und jetzt kommt das, was der Apostel Paulus hier sagt, von uns aus können wir das auch nicht ändern. Wir können es eindämmen. Und das ist auch gut, wenn es Gesetze und staatliche Maßnahmen gibt, die das eindämmen. Das ist auch eines der Absichten Gottes in den Gesetzen des Alten Bundes und des Alten Testaments. Aber doch entdeckt der Mensch immer wieder Lücken, wie er da durchschlüpfen kann. Das Fleisch entdeckt Lücken, wie es dem Gesetz entgehen kann. Und das haben wir auch schon im Alten Testament. Denken Sie an das dritte Gebot, du sollst den Sabbattag heiligen. Ja, wie macht man das? Dann haben sie es wieder genauer definiert. 1000 Schritte gehen, aber wenn man merkt, es geht also auch nicht einzuhalten, also ist dann der Jude hergegangen und hat ein Wasserkissen, auf Wasser darf man ja reisen am Sabbat, und dann hat er ein Wasserkissen bei der Kutsche unter den Kutschbock gelegt, und dann hat er wieder seine eigenen Gesetze umgangen. Ja, das sollten Pädagogen unter uns wissen, bevor sie meinen, dass mit ihnen das neue Zeitalter anfängt. Das sollten Eltern wissen, wenn sie erst das Kind in den Armen halten. Ich kann dieses Gesetz des Fleisches nicht aus mir selber überwinden. Ich kann nur eindämmen, mehr kann ich nicht. Wir können vielleicht da und dort den Staat etwas gerechter machen. Wir können Menschen vielleicht etwas religiöser und frömmer machen. Das geht. Die katholische Kirche macht es schon seit 2000 Jahren so. Ja, und so ist ungefähr so. Da war mal ein armer, zerlumpter Mann, und der hat bei einem Sozialist eine Versammlung besucht. Und dann hat der Sozialist diesem armen Mann zugerufen: Wir sorgen für dich, dass du in besseren Kleidern steckst. Mehr kann er nicht tun für diesen Menschen. Aber der Christ, der hat ihm dann entgegnet: Ich würde lieber sagen, Christus macht aus dir in deinen alten Kleidern ein neuer Mensch, und dann ändern sich deine Kleider von allein. Ja, die Welt spürt das Gesetz des Fleisches, des Sünde und des Todes wohl und versucht auf eigene Weise es zu ändern. Ja, da müssen wir dann erstmal Schuldige suchen. Wo kommt denn das alles her? Ja, und so haben verschiedene Leute ganz verschieden diese Frage beantwortet. Jean-Jacques Rousseau, der hat gesagt, ja, die Schuld ist die Verstädterung, wir müssen zurück zur Natur. Das war der Urgrüne, der Rousseau. Also wir müssen zurück zum Fischer und zum Jäger und so weiter und der verstädterten Umgebung entfliehen, und dann wird's wieder gut. Und Karl Marx hat's bei den Kapitalisten gesucht und andere haben's bei den Juden gesucht. Die 68er und Sigmund Freud haben es bei der gesellschaftlichen Moral, bei der repressiven Moral der Kaiserzeit gesucht. Und dass die Leute aggressiv machen würde, und habe gesagt, wenn die Leute ihre Triebe ausleben, dann wird's besser. Das ist die heutige Philosophie, aber wie viel schlechter ist es geworden draußen in der Welt? Es ist ja noch viel schlimmer geworden. Sie alle ändern Verhaltensweisen, aber nicht das geistliche Gesetz, das Gesetz des Geistes, des Lebens, können wir selbst gar nicht ändern. Ein Ausleger schreibt einmal dazu: Wenn man es versucht mit fleischlichen Menschen, dann häuft sich ein solcher Berg von Ungerechtigkeit an, dass er schließlich krachend in die Luft fliegt. Nein, ein Naturgesetz, wann kann es geändert werden? Ich bin zwar nicht gut gewesen in Physik, aber eins habe ich mir gemerkt, wenn ein stärkeres Gesetz kommt als das Naturgesetz, dann kann dieses Gesetz geändert werden. Ja? Um bei der Schwerkraft noch einmal zu bleiben, wenn da ein stärkeres Gesetz wirksam wird, es kann dann ein schweres Flugzeug mit einem Haufen Leuten in den Himmel heben. Ja? Dann ist dieses Gesetz überwunden. Und so haben, oder denken Sie an die Fahrschule, ja? Da haben wir ja auch gelernt, an einer Kreuzung, was gilt zuerst? Immer der Polizist. Ja, wenn ein Polizist da steht und da wird dann die Ampel unwirksam und da wird das Stoppschild unwirksam. Der Polizist ist das Wichtigste und der setzt das alles dann außer Kraft. Und da dürfen wir losfahren, auch wenn der Polizist, auch wenn die Ampel rot ist und auch wenn da ein Stoppschild steht. Und so ist es mit dem Gesetz des Geistes des Lebens. Das kommt nicht von uns, sondern der Apostel Paulus sagt hier ganz klar: Was dem Gesetz unmöglich war, das tat Gott. Das tat Gott, nicht wir. Und er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündlichen Fleisches und um der Sünde halben und verdammte die Sünde im Fleisch. Das tat Gott, das ist Gnade, Geschwister. Das kann nur der Geist Gottes in uns bewirken, dass dieses Gesetz der Sünde und des Todes überwunden wird. Nur er kann uns diese neue Gesinnung, diese neue Denkrichtung schenken. Die können wir nicht selber machen. Wir können sie nur annehmen. Wir können uns nur leiten lassen von dieser neuen Denkrichtung. Aber ich kann sie in mir nicht heraussuchen. Ich kann das nicht einfach tun, sondern es geht nur auf diesem Weg und es geht auch nur über Jesus Christus. Der Geist Gottes, der arbeitet in meinem Innern nicht, den kann ich nicht vorzeigen oder beweisen, aber ich spüre ihn in seinen Auswirkungen, so wie ich jetzt mein neues Kniegelenk spüre, dass da ein Fremdkörper jetzt drin ist. Vielleicht ändert sich in ein paar Monate, dass man es nicht mehr spürt. Aber so ist mit dem Geist Gottes. Ich spüre, da ist jetzt in mir was drin. Das kann ich dem anderen nicht erklären, weil es ja in mir ist, aber ich kann ihm zeigen, wie sich bei mir die Gesinnung geändert hat, wie die fleischliche Gesinnung verschwindet und die geistliche Gesinnung kommt. Und deshalb sagt Zacharja, es soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen, also nicht durch Pädagogik, nicht durch Gesetze, nicht durch Maßnahmen, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. So heißt dort. Und dieser Geist Gottes, der schenkt nicht nur Frucht, der schenkt auch Freiheit in Jesus Christus. Ich bin da nimmer gebunden an meine Vernunft und an meine, was weiß ich was, an die Dinge, die in mir sind, vielleicht vom Erbgut der Großeltern und Großmütter. Nein, wir sind frei sogar vom Tod, frei vom Zwang, tun zu müssen, was alle tun und zu denken, wie alle denken, frei vom Gesetz der Sünde und des Todes, aus dem wir nicht allein herausfinden. Hast du diese Freiheit? Hast du sie schon? Du hast sie, wenn du an Christus glaubst, wenn er dich frei macht. Diese Freiheit, wie gesagt, die können wir uns nicht selber erkämpfen oder erschaffen. Sie kann uns nur vom Geist Gottes geschenkt werden. Die gibt's nur gnadenhalber. Und das war Pfingsten. Gott hat diesen Geist geschenkt. Gnade deshalb, weil ein anderer, nämlich Christus, für mich das bezahlt hat. Deshalb habe ich diese neue Orientierung und diese neue Stellung. Der Apostel Paulus spricht immer wieder in Christus Jesus, dass wir in Christus Jesus sind. Ja, das habe ich dann. Und dann bin ich unabhängig. Was ist das? Schön. Ich bin nicht mehr abhängig vom Urteil der Menschen und was die über mich sagen. Unabhängig auch von meiner alten Schuld und dem Leben im Fleisch mit seinen Sünden. Römer 8 fängt sogar so schön an, es ist kein Verdammungsurteil an denen, die in Christus Jesus sind. Ich habe jetzt nicht nach Luther gelesen, sondern habe es wörtlich gesagt. Luther sagt, es ist nichts Verdammliches. Na, da wäre noch vieles Verdammliche an uns da. Aber nichts Verdammliches heißt eben nicht, dass ich nichts Sündiges mehr an mir habe. Aber trotz unserer sündigen Natur stehen wir durch Christus nicht mehr unter dem Urteil, sondern ich erinnere noch einmal an die Fahrschule und an die Schwerkraft. Da steht der Polizist da, der uns über die Kreuzung winkt. Und wenn tausendmal die Ampel rot ist und wenn tausendmal ein Verkehrsschild dasteht, das uns zum Halten zwingt, wenn der Polizist winkt, darf ich drüber fahren über die Kreuzung. Er gibt mir freie Fahrt, dann dürfen wir losfahren. Und so ist es auch mit unserem Umgang mit Gott. Wir sind plötzlich frei, dem Schöpfer des Weltalls persönlich zu begegnen, mit ihm zu reden, haben wir heute vom Gottesdienst miteinander gemacht. Wir haben gesagt, Herr, du Vater unseres Herrn Jesus Christus. Wir sind frei, sogar seine Pläne zu studieren in der Bibel. Gott sagt sogar, was er vorhat. Er sagt alles in der Bibel, wir brauchen sie nur in die Hand zu nehmen und lesen und dabei um den Geist Gottes zu bitten, der sie uns erklärt. Wir sind frei von der Herrschaft von Geld und Gut, frei auch zu einem geistlichen Urteil. Das heißt, wir müssen nicht mehr die Denkformen übernehmen, die uns in den Medien, im Fernsehen, im Radio, in den Zeitungen vorgemacht werden. Verstehen Sie, wir brauchen das betreute Denken nicht mehr, das uns überall vorgegeben wird, sogar in Kriminalfilmen oder in Uta Danella und Rosamunde Pilcher. Ja. Wir sind auch Freigeschwister zum Ausschalten und zum Abschalten, wenn es drauf ankommt. Ja. Ja, wir sind sogar frei in Christus und können damit leben, dass diese Welt ihre Probleme nicht selber lösen kann, weil wir wissen, unser Herr wird sie lösen. Unser Wort sagt, es ist ja dem Gesetz unmöglich, die Probleme zu lösen. Und das merken wir an uns selbst und das spüren wir auch an anderen. Aber es ist möglich durch Christus, weil er das Gesetz für uns erfüllt hat. Weil er das im Fleisch Unmögliche getan hat, nämlich die Schuld der Welt auf sich zu nehmen. Weil er gehorsam war bis zum Tod am Kreuz. Und weil es diesen Ort Golgatha für uns gibt. Lasten sie fallen auf Golgatha, ist in einem Lied. Lasten sie fallen auf Golgatha. Wissen Sie, Golgatha ist für uns der sicherste Ort auf dieser Welt. Um es mal im Beispiel zu sagen. Wissen Sie, wo die sichersten Orte dieser Welt sind? Lachen Sie mich jetzt bitte nicht aus, aber ich sage dort, wo gerade eben ein Terroranschlag verübt wurde. Ich bin ein paar Tage, nachdem der Amokfahrer in meiner heimatlichen Kreisstadt in Mannheim durch die Blanken, durch die Fußgängerzone gerast ist, bin ich dort gewesen, bin ganz ruhig durch die Fußgängerzone gelaufen, weil fast überall Polizei war. Ja, dort, wo vorher gerade ein Terroranschlag passiert ist, dort ist der sicherste Ort für uns. Nicht nur in der Mannheimer Fußgängerzone, auch in anderen Städten, wo schon was passiert ist, gilt das. Dort ist der Schutzort, wo Jesus für uns starb, wo das Gericht drüber ging. Wilhelm Busch hat es einmal in seinen Lebenserinnerungen erklärt. Was meinen Sie, wo die Leute während des Kriegs, als die Brandbomben fielen, zum Schutz hingingen, um ihr Leben zu retten? Er sagt, die gingen zur alten Synagoge. Dort hat es 1938 gebrannt. Und dort hatten die Brandbomben dann keine Nahrung mehr. Dort, wo es gebrannt hat, da brennt es nicht mehr. Und so ist es auch geistlich. Golgatha, wo das Gericht rüberging, dort dürfen wir uns hinwenden, dort dürfen wir hingehen. Und dann dürfen wir uns auch von diesem Geist Gottes leiten lassen. Das Gesetz des Geistes des Lebens, das ist nichts zum Ausruhen. Das bringt neuen Kampf mit sich. Da geht's erst in mir los. Der Kampf ist ja nicht nur mit dem, was um mich herum ist. Der ist auch in mir. Da kämpft dann der alte Mensch, der fleischliche Mensch, der nach dem Gesetz der Sünde und des Todes konstruiert noch ist, gegen diesen neuen Menschen, der vom Geist Gottes bestimmt ist, die streiten miteinander, die zwei. Warum? Weil jetzt nicht mehr mein Verstand regiert. Auf einmal wird dieser Vers einem klar aus dem 2. Korintherbrief, wir nehmen unsere Vernunft gefangen. Ja? Da steht so ein Wort, wo vom Triumphzug redet. Wir führen unsere Vernunft einher im Triumphzug, wie die Römer die gefangenen Soldaten einhergeführt haben und die gefangenen Könige im Triumphzug durch Rom. So nehmen wir unsere Vernunft gefangen unter den Geist Christi. Wir müssen unsere Vernunft nicht abgeben, wie viele meinen Christen, die geben ihre Vernunft an der Garderobe ab. Das haben mir manchmal Studienkollegen vorgehalten. Ihr Evangelikalen, ihr Pietisten, ihr gebt den Verstand an der Garderobe ab. Aber ich sage, nein, ich gebe nicht an der Garderobe ab, sondern unterstelle in der Herrschaft Christi, wo er eigentlich hingehört. Ja? Und das ist eigentlich das Richtige. Nicht mehr zu fragen, dass mein Verstand mich reagiert, auch mein Gefühl nicht mehr regiert bei mir oder mein Wille, sondern ich fange an, als Geschöpf Gottes richtig ausgerichtet zu leben, nach dem Geist Gottes, auch wenn vieles noch schief läuft. Ich frage nach dem, was Gott für mich will und vorsieht. Wenn du eine Arbeitsstelle wechselst, hast du Gott gefragt? Natürlich könnt ihr auch ohne Gott die Arbeitsstelle wechseln. Aber da wird erst so richtig klar, wie es im Johannesevangelium heißt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Menschen, die den Geist Gottes haben, sind die abhängigsten Menschen, nicht von falschen Dingen, sondern von ihrem Herrn und von ihrem Heiland, weil sie auf ihn ausgerichtet sind. Die fragen, Herr, wenn ich die Arbeitsstelle wechsle, zeig mir's, ja, ob ich's machen soll überhaupt und wenn, dann wo? Ich kann aus meinem eigenen Leben sagen, ich habe mir nie eine Stelle gesucht. Ich habe immer gesagt, Herr, hast du einen Weg für mich? Bei der ersten Stelle, da haben dann Älteste angerufen, wollen Sie zu uns kommen? Habe ich gesagt, jawohl, ich habe darauf gewartet, dass da irgendwie eine Antwort Gottes kommt. Als ich dann merkte, jetzt irgendwie deine Zeit ist um, ich will das jetzt nicht näher ausführen, und nach fast 10 Jahren habe ich wieder gefragt, Herr, soll ich bleiben, soll ich gehen? Und dann kam ein Anruf von der neuen Gemeinde, wollen Sie zu uns kommen? Habe ich gesagt, ja. Ohne meine Frau zu fragen, kann es bestätigen, da hinten sitzt sie. Ohne zu fragen, ja. Einfach, Herr, gib eine Antwort. Ja? Und dann kam diese Antwort in Form eines Anrufs. Geht es also darum, dass ich immer wieder frage, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Oder wenn ich etwas kaufe oder verkaufe, haben wir Gott gefragt, brauchen wir das neue Auto überhaupt? Brauchen wir das überhaupt? Oder will Gott gar, dass man noch viel Größeres kaufen kann? Ja, auch sein. Ja. Aber dass wir ihn einfach fragen in diesen praktischen Dingen des Alltags. Das ist das Gesetz des Geistes des Lebens. Da wird es konkret wirksam, ob wir Gott gefragt haben. Die Frage nach dem Gesetz des Geistes des Lebens ist also immer die Frage, wer hat bei mir das Sagen im Leben? Der Geist Gottes fragt nach dem, was er für mich will, und er bekommt dann auch irgendwie eine Antwort. Gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Und er lässt sich führen und er gehorcht dem, was Gott für ihn vorgesehen hat. In diesem neuen Leben, der Apostel Paulus nennt es, wie gesagt, in Christus Jesus, beginnt auch diese neue Ausrichtung auf den Geist Gottes, der durch Christus jetzt in mir regiert. Und diesen Kampf jetzt mit dem alten Seelenmenschen und mit dem neuen geistlichen Menschen, das ist das, was die Bibel Heiligung nennt. Ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Dass nun die einzelnen Punkte meines Lebens weggelöst werden von der Seele, also vom Denken, vom Gefühl, vom Willen und diesem Geist Gottes immer mehr unterstellt werden. Das ist ein fortschreitender Prozess, das haben wir nicht auf einmal, auch wenn man den Geist Gottes sicher auf einmal bekommen, aber dieser fortschreitende Prozess, der ist eben fortschreitend. Bei manchen Dingen geht es leichter, ja? Und dann gibt es wieder andere, wo es sehr lange dauert. Besonders bei dem, was uns in unserem Leben, bevor wir gläubig wurden, immer so wichtig gewesen ist, dann hat's halt der Geizkragen etwas schwer, bis der Bereich Geld, der Geldbeutel, dem Geist Gottes untergeordnet ist. Und da hat's der an Fernsehen und Internet gebunden ist, halt etwas schwer, bis er den Ausschaltknopf findet. Manchmal braucht sein ganzes Leben dazu, je nach Gehorsam, bis das neue Lebensgesetz in allen Bereichen unseres Lebens angekommen ist. Ja. Von Natur aus sind wir dem Gesetz der Sünde und des Todes verhaftet. Aber Gläubige sind freie Menschen. Das ist der einzige Vorzug, den wir anderen Leuten gegenüber haben. Wir sind nicht besser wie die anderen Leute. Und noch ein Vorzug haben wir vielleicht auch, dass wir besser merken, dass wir Sünder sind wie die anderen. Ja, dass wir unsere Sündhaftigkeit spüren, während die anderen das noch entschuldigen wollen. Ja. Manchmal braucht's dazu ein ganzes Leben. Aber die Kämpfe in unserem Leben sind ein Zeichen dafür, dass mein Glaube lebt, dass da alter und neuer Mensch gegeneinander streiten. Hauptsache ist, dass unser neuer Mensch in Christus den Sieg davon trägt. Wir wollen beten. Herr, unser Gott, du Vater unseres Herrn Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns in deinem Wort deine Pläne mitteilst. Und wir danken dir, dass du uns sagst, wer wir sind aus deinem Wort, wer wir ohne dich sind, nämlich Menschen, die unter dem Gesetz der Sünde und des Todes stehen. Aber dass du uns auch sagst, dass du die Macht hast, durch deinen Geist uns zu verändern und deinen Geist in unser Leben hineinzupflanzen, damit wir von ihm geleitet sind. So hilf uns auch dort, wo es uns schwerfällt, wo wir noch am Alten hängen, uns abzukehren von dem, was nicht geistlich ist, und dir zuzuwenden und dem, was du geistlich uns schenken willst. Wir danken dir für alle Gaben, die du uns gegeben hast. Hilf, dass wir diese Gaben auch leben, dass wir sie einsetzen für dich und für die Gemeinde. Wir danken dir, dass wir bei dir, Herr Jesus, Ruhe, Frieden und ein neues Leben haben. Hilf uns, dass wir es auch ganz praktisch leben, indem wir uns von dir führen lassen. Wir danken dir für alle Menschen, die dich bezeugen, die einerseits den Leuten sagen, unter welchem Gesetz diese Welt steht, aber andererseits auch den Ausweg zeigen. Wir danken dir, dass wir das auch so weitergeben dürfen und dass wir wissen dürfen, dass all das, was du verheißen hast, Weltfrieden und alles, dass das zu seiner Zeit kommen wird. Mach uns in dieser Zeit besonders durch deinen Geist wach, die Geister zu scheiden, die an uns herankommen in den Medien oder in dem, was Leute denken und sagen, dass wir diese Geisterscheidung vollziehen können. Und schenk uns auch die Freiheit in dir, die wir immer wieder bei dir angeboten bekommen, die Freiheit, geistlich geleitet zu sein, dass wir nicht unter Menschengesetz stehen, nicht unter irgendeinem Gesetzen, sondern unter deinem Geist. Das macht uns immer wieder neu klar, Herr Jesus. Wir danken dir dafür. Amen.
Dann beten wir das Vaterunser und ihr dürft euch dazu erheben. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht nun im Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.